Hallo, vielen Dank für die Einführung und danke auch für die Einladung. Und wir hatten einen interessanten E-Mail-Austausch und Sie hatten mich gebeten, ob ich Bildung und Demokratie sprechen kann und John Dewey. Und ich habe zugestimmt, obwohl ich öffentlich gesagt habe, dass ich nicht mehr einen Vortrag über John Dewey sprechen werde, weil ich das zu oft gemacht habe. Also ich werde jetzt etwas Riskantes versprechen, nämlich dass ich etwas Besseres mache. Ich werde über das schöne Risiko der Bildung sprechen, das Thema, der Titel, der mir gegeben wurde. Und ich möchte das in Verbindung setzen zu den Schulen von morgen. Und ich möchte unterstreichen, dass die Schulen als ganz besonderer Ort in unserer Gesellschaft eine große Bedeutung haben. Und ich befasse mich dafür mit der Gesellschaft, mit der Bildung und mit der Demokratie. Das ist mein Plan. Und damit versuche ich, einige Fragen zu beantworten, die mir gegeben wurden. Die Aufgabe der Lehrkräfte angesichts der großen Veränderungen in der Gesellschaft, was wir in den Schulen damit machen, was das für die Demokratie und die Bildung gebeutet. Das sind wichtige Fragen, drängende Fragen, aber auch extrem schwierig zu beantworten. Ich werde also versuchen, eine pädagogische Antwort auf diese Fragen zu geben, und ich versuche zu zeigen, dass die pädagogische Antwort auch zu der Frage der Demokratie bringt. Und das werde ich versuchen zu tun. Ich weiß und ich bin auch dankbar, dass dies ins Deutsche übertragen wird für die, die Deutsch besser verstehen. Aber das Problem ist, dass man Education auf unterschiedliche Art und Weise übersetzen kann. Und wenn ich über Education spreche, dann beziehe ich mich eher auf die Erziehung als auf die Bildung. Es gibt hier dieses Buch, das ich vor einigen Jahren veröffentlicht habe, mit dem schönen Titel Das schöne Risiko der Erziehung. Und man sollte das aber in Beziehung setzen zu anderen Büchern. Das sieht hier ein bisschen aus wie Werbung für meine Bücher, was es natürlich auch ist. Ein Buch habe ich 2006 veröffentlicht mit dem Titel Beyond Learning, indem ich mich befasse mit der Sprache des Lernens in der Erziehung. Und das ist auch ein Thema. Danach habe ich ein Buch geschrieben, Good Education in the Age of Measurement, in dem ich auch Fragen stelle über diesen Kult und die Kultur der Vermessung. Und ich sage, dass wir häufig zu der grundlegenden, aber häufig vergessenen Frage zurückkommen: Was ist Erziehung und wofür ist sie gut? Und in dem Buch The Beautiful Risk of Education versuche ich zu argumentieren, dass die Erziehung nicht nur ein offener Prozess ist, sondern ein offener Prozess sein sollte. Und das ist ein Thema, das wir wieder aufgreifen werden, und ein Buch, das ich bald veröffentlichen werde, The Rediscovery of Teaching. Und hier verteidige ich das Lehren, und das ist im Gegensatz zu Lernen zu sehen. Das ist keine konservative These für die Lehre, sondern es ist der Versuch, eine progressive Verteidigung des Lehrens zu machen, einen progressiven Ansatz konservativer Ideen. Und ich sehe genauso progressiv die Schule als konservative Institution im Sinn von Hannah Arendt, wie sie über das Konservative spricht als das Bewahrende, was es wert ist, etwas zu bewahren, was es wert ist zu bewahren. Und das bringt uns natürlich auch zu der Frage, nicht wie wir uns die Zukunft anschauen, wie wir sie betrachten, sondern auch in welcher Beziehung wir zu unserer Vergangenheit stehen. Und zwischen der Vergangenheit und der Zukunft finden wir die Gegenwart. Und die große Frage, mit der ich anfangen möchte, ist: Wie können wir die Gegenwart verstehen? Wie können wir sie charakterisieren, die Zeit, in der wir leben? Migration, Digitalisierung sind ja prägend. Wenn man sich umschaut, sieht man alle möglichen Diskussionen, Das ist im Moment eine dominierende Diskussion, das Anthropozän. Wir leben in einer Welt, die durch unsere Existenz als Menschen voll und ganz beeinflusst ist. Ich möchte eine etwas andere Charakterisierung unserer Zeit anbieten und ich sage, dies ist eine Zeit des Shoppings und das bezieht sich auch auf das, was eben diskutiert wurde. Was meine ich mit der Zeit des Shoppings? Shopping wurde zum definierenden Paradigma unseres Zeitalters. Ich nenne es ein Paradigma, weil was ist die Logik des Shoppings? Nämlich, dass man etwas möchte und man geht in einen Laden oder auf den Markt, um das zu bekommen, was man wünscht, so schnell wie möglich, so einfach wie möglich. Amazon verspricht, dass etwas innerhalb von 60 Minuten nach der Bestellung liefern kann, so billig wie möglich oder Best Value for Money, um diesen Wunsch zu erfüllen. Und was geschieht jetzt mit dieser Idee? Ich denke, man kann argumentieren, dass diese Logik, diese Denkweise, aber es ist natürlich eine Art des Seins, viele Bereiche unseres Lebens beeinflusst. Und das Buch, was ich sehr inspirierend fand, das ist ein Buch, das vor einigen Jahren veröffentlicht wurde von Paul Roberts, ein amerikanischer Journalist mit dem Titel The Impulse Society, die Impulsgesellschaft, in dem er argumentiert, dass unsere Gesellschaft geprägt ist durch diese Idee von Impulsen, Wünschen, Bedürfnissen und ihrer schnellen Befriedigung. Und der Untertitel des Buches, der englischen Ausgabe, ist, was es stimmt nicht daran, dass wir immer bekommen, was wir wollen. Und die amerikanische Ausgabe hat einen anderen Untertitel, steht die. Und die Vereinigten Staaten sind im Griff der sofortigen Bedürfnisbefriedigung. Also expliziter wird hier deutlich gemacht, worum das Buch geht. Das in dem Buch zeigt ist, man zeigt eher das, was fehlläuft, wenn wir versuchen, unser gemeinsames Leben zu organisieren, nur auf dem Prinzip basierend dessen, dass wir bekommen, was wir wollen. Und das ist die Logik, dieses Paradigma des Shopping. Und das hat eine Beziehung zu der Diskussion des Neoliberalismus, aber das ist eine etwas andere Art und Weise, das zu beleuchten. Aber damit schaffe ich auch die Brücke zur Bildung und zur Erziehung und zur Demokratie zu bilden. Ein Bereich, in dem wir diese Logik deutlich sehen, ist die Wirtschaft. Wir leben in einem Zeitalter und dieses Zeitalter ist schon seit einiger Zeit da, indem er die Idee hat, dass für die Wirtschaft, damit die Wirtschaft bestehen kann, das Wirtschaftsleben, die Wirtschaft wachsen muss. Und lange Zeit waren wir in der Lage, räumlich zu wachsen. Kolonialisierung war das, neue Märkte wurden gefunden. Diese Dynamik endete zu einem Zeitpunkt, als die Wirtschaft global wurde, als die gesamte Welt zum Markt geworden war. Und häufig sage, der Hauptgrund, dass NASA und die Europäische Raumfahrtbehörde auf andere Planeten gehen wollen, weil sie neue Märkte suchen, wo man Dinge verkaufen kann. Also, als die Wirtschaft nicht länger räumlich wachsen konnte, für eine kurze Zeit war das Wirtschaftswachstum, wurde es zeitlich organisiert an den Börsen. Da ist man kurz vor den anderen beim Kaufen und Verkaufen. Doch an Aktien kann man Geld verdienen mit dieser Zeitdifferenz. Aber mit den Computern gab es einen Punkt, dass alle Computer so schnell waren, gleich schnell waren und dann konnten wir nicht mehr Geld verdienen durch diese Zeitdifferenz. Und das ist mein Verständnis, oder Interpretation der jüngsten Finanzkrise, wo man gesehen hat, dass die Wirtschaft wirklich keine Zeit mehr hatte. Ganz wortwörtlich. Es gibt noch einen anderen Bereich, in dem die Wirtschaft noch wachsen kann, nämlich das, was in dem Geschäftsmodell von Apple deutlich wird. Man kann sagen, dass Apple keine Handys verkauft. Apple verkauft etwas sehr viel Brillanteres. Sie verkaufen den Wunsch nach einem neuen Handy. Das ist ihr Geschäftsmodell. Und sie verkaufen uns diesen Wunsch und diese Begierde kostenlos. Aber wenn wir diese Begierde fühlen, dann geben wir gern das Geld aus und bekommen das neue Handy dafür, das neue Smartphone. Und ich habe iPhone 6 und jetzt kann man natürlich sich auch das iPhone 7 wünschen und eine Begierde danach haben. Und Robert zeigt das auch ganz deutlich, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben, das permanent versucht, diese neue Begierde zu erschaffen, dass wir immer mehr kaufen und die Wirtschaft dadurch wachsen kann. Aber es geht nicht nur um die Wirtschaft, in der wir sehen, dass diese Logik des Shoppings Probleme erzeugt. Wenn man sich zum Beispiel mal die Politik heute anschaut, dann sieht man, dass diese Ideen auch vorherrschen. Viele Politiker machen so etwas wie, dass sie sagen, wenn ihr für mich stimmt, dann verspreche ich dir, dass du das bekommst, was du willst. Wir wissen natürlich, wenn Politiker einmal gewählt sind und dann sehen sie, dass sie nicht alles, was sie versprochen haben, legen können und dann sind die Wähler frustriert und das hilft auch zu verstehen, was im Moment in der Politik passiert. Die Politiker heute sagen sehr viel weniger, wenn ihr mich wählt, dann werde ich schwierige Fragen über die Begierde stellen, sondern die Frage, die ich als Sozialdemokrat, unterscheidet sich von den schwierigen Fragen, die ein liberaler Politiker fragt. Das ist eine andere Logik dahinter. Also ich würde nun sagen, dass in der Politik wir auch diese Logik des Shoppings sehen. Und sie hat auch Auswirkungen auf die Demokratie selbst. Und ich möchte das noch kurz anreißen, weil ich nachher noch mal auf die Demokratie zurückkomme. Ich glaube, dass wir sehr viele Probleme jetzt in der Demokratie finden, wegen der Begierde, der Wünsche, die viele Gruppen haben, die in der Gesellschaft zusammenleben, aber sie möchten ihre Identität reinhalten. Und wenn jeder seine Identität reinhalten möchte, und dann hat man einen Identitätsclash als Konsequenz und das erodiert die Demokratie. Und man kann genauso auch sagen, dass unser Planet, die Umweltprobleme, die wir haben, sind auch in großem Maß das Ergebnis dieser Logik des Paradigma des Shoppings. Denn zu lange haben wir den Planeten als eine unendliche Ressource behandelt, um unsere Begierden zu befriedigen. Aber der Planet hat uns schon lange deutlich gesagt, ich kann euch nicht all das geben, was ihr wollt. Das war meine kurze Darstellung der Themen, vor denen wir heute in der Moderne, in unserer Gesellschaft stehen. Und einen Bereich habe ich noch nicht erwähnt und jetzt komme ich dazu, das ist die Erziehung, denn ich glaube, dass es zumindest hier ein Risiko in der Erziehung gibt und es gibt viele Beispiele dafür. Ich glaube, dass unsere Bildungsinstitutionen auch in diesem Paradigma nun verfangen sind. Wenn wir Schulen, Colleges, Universitäten werden jetzt als Geschäfte behandelt. Das ist die Sprache, die ich immer wieder sehe. Schauen wir uns einmal die Universität an, bei der ich arbeite. Die Studierenden müssen sehr viel Geld zahlen. Sie sind unsere Kunden und wir müssen ihnen das geben, was sie wollen und sie müssen zufrieden sein. Also, das ist eine Sicht der Bildung mit dem Fokus auf Studierenden und sagt, dass es dort, wo man das lernen kann, was man möchte, wo die Lehrkräfte nicht dafür da sind, schwierige Fragen zu stellen und nicht das zu geben, was ihr nicht wollt, sondern die Lehrkräfte ermöglichen das Lernen. Und das sind die Fragen der Qualität und guter Bildung, stehen dann in Verbindung zu dem, wie zufrieden die Studierenden sind. Und in Großbritannien gibt es einen National Student Net Satisfaction Survey, mir gefällt dieses Wort Satisfaction, Zufriedenheit nicht. Das hört sich immer nach Faulheit an. Ich sage immer, wenn meine Studierenden zufrieden sind, dann bin ich gescheitert als Lehrender. Denn wir müssen die schwierigen Fragen stellen. Und Online-Learning hat auch dieses Versprechen, dass im Internet wir genau das finden, was wir lernen wollen. Ich glaube, dass das stimmt und ich komme gleich darauf, warum, das ist der Hauptgrund, warum wir Schulen brauchen, aber ganz besondere Schulen brauchen. Also es gibt diese Bildung, die sich nur um den Studierendenkreis, um die Schülerkreis. Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir über progressive Bildung gesprochen und wir haben versucht, damit von den Büchern uns zu entfernen und hin zu den Kindern, den Schülern. Und jetzt stehen wir vor einer Zeit einer neuen Bildung, die sich auf den Studierenden und den Schüler konzentriert. Die Bildung wird konsumiert und man kann natürlich fragen, was fehlt in diesem Bild? Das muss ich ganz schnell mal anreißen. Wir haben hier deswegen nicht alle Nuancen, aber ich hoffe, dass das die Diskussion weiterbringt. Ich würde sagen, was hier in diesem Bild fehlt, bei diesem Paradigma fehlt, in diesen verschiedenen Domänen, ist die Begegnung mit dem Realen, mit der Realität. Zum Beispiel die Begegnung mit anderen Menschen, die nicht so sind wie wir. Die Begegnung mit einem Planeten, der nicht nur eine Konstruktion ist, sondern reale Grenzen unseres Einflusses und unserer Bedürfnisse aufzeigt. Und was auch fehlt, das ist eine andere Dimension dessen, was im Moment geschieht. Was auch fehlt, ist eine Begegnung mit dem anderen in uns selbst und in unserem Körper. Und es gibt viele Bücher, die zeigen, dass wir auch unseren Körper als Objekt behandeln und den wir nach unserem Bedürfnis formen können. Und das Risiko hier ist, und das ist das Risiko, was ich als Pädagoge, nicht als politischer Denker sehe, ist, dass nämlich diese Art der Bildung das Risiko läuft, was in einigen Büchern als egologisch bezeichnet wird und was zu einer Logik des Egos führt und des Wunsches, der Wünsche und der Bedürfnisse, die das Ego artikuliert. So in der Welt zu sein, wo man nur den Bedürfnissen folgt, könnte man infantil nennen, auch wenn ich damit nicht Kleinkindern oder Kleinkinder beschimpfen möchte, beleidigen möchte. Denn wir als Erwachsene häufiger haben Probleme damit, was wir mit unseren Bedürfnissen und Wünschen tun als Kinder. Und dies zeigt uns, wie wir einige der Dinge erklären können, die im Moment geschehen, der wir auch Teil sind. Und einige dieser Entwicklungen sind ja aufgrund guter Intentionen entstanden und führten dann zu problematischen Entwicklungen. Aber als Pädagoge würde ich jetzt doch argumentieren, dass eine der größten Aufgaben für die Erziehung heute ist, zur Zukunft hin mit der Frage zu tun habe, der Bedürfnisse, die wir in uns selbst finden, die wir artikulieren als Individuen, als Gruppen. Und eine große Aufgabe der Erziehung ist herauszufinden, wie wir unsere Bedürfnisse in eine Perspektive setzen können. Oder besser als Perspektive wäre vielleicht noch die große Herausforderung für die Erziehung ist, wie wir unsere eigenen Wünsche in einem Dialog mit der Realität, die außerhalb von uns besteht, stellen können. Und ich wurde stark inspiriert von einem pädagogischen Denker aus Frankreich, Philippe Manieu, der in Französisch gesagt hat, toute la bijou est très compliqué pour aller l'enfant à se déranger de la logique du critique. Also alle Arbeit der Arbeit, der Erziehung ist die schwierige Arbeit, Kindern zu helfen, einen Raum zu schaffen zwischen ihrem Wunsch, Wünschen und sich selbst. Und ein Leben, das nur diesen Wünschen folgt, kann man vielleicht als eine infantile Art und Weise in der Welt zu sein charakterisiert werden. Und hier bei dieser Herausforderungen sehen wir, finden wir ein altes Erziehungsthema, dass der Versuch in einer erwachsenen Art und Weise zu sein. Und Milieu gibt eine schöne, einfache Definition dessen. Also das Versuch, was das bedeutet, nämlich es bedeutet, in der Welt zu sein, ohne dass man sich selbst ins Zentrum der Welt setzt. Es ist eine dezentralisierte Art und Weise des Existierens, wenn Sie möchten. Also eine exzentrische Art und Weise zu existieren. Und eine Erziehung sollte genau ein solches Prinzip fördern. Das Thema ist alt und die Art und Weise, wie wir als Pädagogen uns versucht haben, diesem Thema zu nähern, hat eine problematische Geschichte erlebt. Das wurde häufig moralisierende Pädagogik oder Erziehung genannt. Und wir denken, dass wir den Kindern und jungen Menschen sagen können, was sie wünschen sollten, was sie nicht wünschen sollten. Und das ist die Pädagogik, die wir abschaffen sollten, die wir hinter uns lassen sollten, diese autoritäre Pädagogik. Aber wenn wir dieses Autoritäre oder Moralisierende hinter uns lassen wollen, dann bedeutet das nicht, dass wir die normativen Fragen außer Acht lassen können, die Fragen, was ein gutes Leben, eine gute Existenz ist. Ich würde daher die pädagogische Aufgabe so formulieren: Teil unserer Arbeit als Pädagogen ist, die Frage zu stellen, dieser Perspektive auf unsere Wünsche, ist die Frage, ist das, was ich wünsche, wirklich wünschenswert? Und das sollte eine Lebensfrage werden. Und wenn man mich fragt, und leider haben wir keine Zeit, und das ist aber nachher, nach dem Vortrag, gibt es noch die Zeit, Fragen zu stellen. Die präziseste Formulierung, die ich hier anbieten kann, dieser Aufgabe der Erziehung und der Pädagogen ist, dass den Wunsch, in einem anderen Menschen zu erwecken, in der Welt, in einer erwachsenen Art und Weise zu existieren. Und das liegt vor uns, vor allen Dingen in einer Welt, die so getrieben wird durch die Wünsche und Bedürfnisse. Also in je einem anderen Menschen den Wunsch erwecken, in einer Welt, in einer erwachsenen Art und Weise zu existieren. Was bedeutet das nun, wenn wir über Pädagogik sprechen und Erziehung und welche Arbeit der Pädagogen ist hier erforderlich und welche Orte brauchen wir dafür? Dies sind die drei Fragen. Was steht in dieser Beschreibung? Welche pädagogische Arbeit ist die Konsequenz und welche Räume, welche Orte brauchen wir, damit diese Arbeit möglich ist? Und ich möchte diese Fragen kurz beantworten und das dann nochmal zu der größeren Frage der Demokratie verbinden. Und vor diesem Prinzip oder hinter dieser Idee steht ja die Idee, dass in der Welt zu existieren. Ich möchte mich kurz mit dieser Frage befassen, denn es hat zu tun mit der Frage des Realen und der Realität in der Erziehung. Was bedeutet es, in der Welt zu sein, der Welt zu begegnen? Es bedeutet, dass man Widerstand erfährt. Und diese Erfahrung des Widerstandes, dass etwas meinen Intentionen, meinem Wunsch, Wünschen, meinen Handlungen, meinen Initiativen Widerstand leistet, ist eine wichtige Erfahrung, eine wichtige Begegnung. Denn wenn wir das erleben, dann erleben wir, dass die Welt keine Konstruktion ist, sondern außerhalb von uns selbst, unabhängig von uns existiert, unserer Integrität. Und Freud nennt das das Prinzip der Realität und das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt einer Persönlichkeit nach Freud. Die Frage ist nun, was machen wir, wenn wir diesen Widerstand antreffen? Ich weiß nicht, was Sie machen, aber ich kann Ihnen sagen, was ich erfahre, wenn ich auf Widerstand treffe. Denn die Begegnung mit Widerstand ist zuerst einmal eine frustrierende Erfahrung. Man hat eine gute Idee, man hat die Absicht, etwas zu tun und plötzlich dann trifft man auch etwas, dass das stoppt. Und dann ist es doch nicht so einfach, wie man dachte. Und aus dieser Frustration heraus sehe ich, dass ich manchmal denke, okay, ich werde mich noch härter bemühen, denn wahrscheinlich braucht man hier einfach mehr Energie. Und manchmal ist auch genau das nötig. Wir müssen uns noch mal stärker anstrengen, damit die Dinge umgesetzt werden können. Aber es gibt immer das Risiko, dass wenn wir uns zu sehr bemühen, dass wir dann die Welt, den Ort zerstören, wo wir eigentlich hinwollen. Ein Extrem wäre das Risiko der Zerstörung der Welt, wenn wir unsere ganze Energie daran setzen, unseren Kopf durchzusetzen. Das andere, was auch aus dieser Frustration entstehen kann, ist, dass wir sagen, ah, das ist viel zu schwierig, ich schaffe das nicht. Die Realität, die Welt ist zu viel und dann ziehen wir uns zurück. Ich mache das nicht nochmal, sagen wir dann. Und manchmal ist das nötig. Manchmal müssen wir Raum lassen dafür, dass die Dinge geschehen können. Aber wenn wir zu weit in diese Richtung gehen, dann ziehen wir uns komplett von der Welt zurück. Und dann können wir in der Welt nicht länger existieren. Wir zerstören also uns selbst, könnte man sagen. Das bedeutet, dass diese einfache Idee, diese Aufgabe der Erziehung hat damit zu tun, in versuchen, in der Welt zu sein, auf einen ganz bestimmten Raum zeigt, einen Zwischenraum zwischen diesen beiden Extremen der Weltzerstörung und der Selbstzerstörung. Und das ist der Ort, wo die wahre Erziehungsarbeit stattfindet. Wenn man mal darüber nachdenkt, auch als Lehrer. Gestern war ich beim Vortrag eines Sprachlehrers. Ich finde das sehr wichtig zu verstehen, zu verhalten, was man versucht mit den Schülern zu machen, wenn man einen einfachen Text liest. Und man sieht hier langsam, dass diese Risiken der Zerstörung der Welt und der Selbstzerstörung das umgeben, was wir versuchen mit unseren Schülern machen. Wir könnten diesen Zwischenraum, einen Ort des Dialogs sprechen, aber nicht im Sinne einer ins Gesprächs, sondern in einer existenziellen Art und Weise. Wir versuchen immer in einem Dialog zu sein mit dem, was außerhalb von uns. Und dieser Dialog unterscheidet sich sehr stark von einem Wettbewerb. Das Traurige in der aktuellen Pädagogik ist, dass es ein weltweiter Wettbewerb geworden ist. Wir haben diese Ligen, Finnland und Singapur sind immer ganz oben und alle anderen sind weiter hinten. Und das schafft eine sehr unglückliche Dynamik, wenn man über die Pädagogik nachdenkt. Und in einem Dialog ist es so, in einem Dialog gibt es niemals einen Gewinner, sondern das ist eine lebenslange Herausforderung, die nie endet. Und das sagt etwas darüber, was es bedeutet, in der Welt zu sein und welches die Gefahren hierbei sind. Und dieses in der Welt sein habe ich ja qualifiziert, und zwar in einer erwachsenen Art und Weise. Also das Erwachsensein ist eine seltsame Dinge. Es ist vielleicht auch nicht sehr hilfreich und auch ein komisches Konzept, weil viele Menschen haben wird wieder, viele Menschen werden als erste Reaktion wieder die Pädagogik moralisieren. Also erwachsen sein bedeutet, man soll sich so verhalten und nicht so. Aber erwachsen sein zeigt eine gewisse Entwicklung an. Wir entwickeln uns zu bekommen Punkt und dann sind wir irgendwann erwachsen für den Rest unseres Lebens. Und ich möchte aber das Erwachsensein anders verstehen, nämlich nicht als ein Erreichen in der Entwicklung, sondern eine Herausforderung, die vor der wir immer stehen. In jeder Situation alles mit dem wir begegnen, ob ich meine eigenen Wünsche durchsetzen kann oder bin ich in der Lage, sie in die Perspektive zu setzen, mit dem, was ich wirklich brauche. Und Mirieu beschreibt das sehr schön, in der Welt zu sein, dort im Zwischenraum zu sein, aber nicht zu denken, dass man selbst und die eigenen Wünsche das Zentrum des Universums sind. Und wenn man es von diesem Entwicklungsdenken mal loslöst, dann können wir sehen, dass Menschen wie wir, die schon eine Weile auf der Welt sind, nicht notwendigerweise besser sind in diesem Erwachsensein als die jungen Menschen, die erst auf diesem Planeten ankommen. Häufig, denke ich, ist das Gegenteil wahr. Wenn ich die Zeitung morgens öffne oder jetzt meine News-App anschaue oder beim Telefon, dann sehe ich viele Menschen wie wir, die ihr Leben in einer sehr unerwachsenen Art und Weise leben. Und wenn ich in die Schulen gehe und junge Menschen sehe und manchmal sehr junge Menschen sehe in den Kindergärten oder Vorschulen und wie sie in der Lage sind, zusammen zu sein, aber nicht im Zentrum dessen, was geschieht, dann ist das sehr beeindruckend zu sehen. Und es ist sehr wichtig, nicht zu denken, dass das eine Frage des Alters sei. Es ist eine Frage dessen, was wir schaffen zu tun. Und vor dem Hintergrund dieser Vorstellung, dieses Versuchs, in einer erwachsenen Art und Weise zu existieren, ist die Haupterziehungsfrage, nämlich die Frage über unsere eigenen Wünsche. Ist das, was ich wünsche, wünschenswert? Ist das, was ich wünsche oder was ich in mir selbst als Wunsch fühle, auch das, was ich wünschen sollte? Und das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen in Bezug auf unser eigenes Leben. Hilft mir das, ein gutes Leben zu führen, aber auch im Leben mit anderen? Und das bringt uns zu der Frage der Demokratie und auch unserem physischen Ort, der Planet, der unseren Wünschen Grenzen aufzeigt. Wenn man über diese Frage nachdenkt, dann heißt das, dass wir unsere Wünsche in Perspektive nehmen, aber sie sollen nicht unterdrückt werden. Und das wäre katalogische Pädagogik. Wünsche, Begierde sind Sünde und man sollte sie unterdrücken, man sollte sie loswerden. Wir brauchen unsere Wünsche, denn sie begeben uns die Energie, in der Welt zu sein. Aber die wahre Frage ist, wie können wir die Wünsche so bearbeiten, so nutzen, dass sie uns hierbei helfen können? Das ist die Definition der Erziehung, sagt Spervers, die Erziehung ist das Neuarrangement der Wünsche ohne Zwang. Mir gefällt diese Vorstellung und ohne Zwang scheint mir ein bisschen zu glücklich zu sein, zu happy. Und in Bezug auf die Umweltprobleme zum Beispiel fühlen wir einen gewissen Zwang durch den Planeten. Und wir müssen hier wirklich unsere Begierde, unsere Wünsche einschränken. Das ist eine ganz besondere Art und Weise, die Erziehung zu betrachten und die Aufgabe der Erziehung. Und es ist nicht das, was man in den Berichten der OECD liest. Die haben eine ganz andere Perspektive und Vorstellung dessen, was Erziehung ist, was Bildung ist. Und Das führt dann auch zu bestimmten Forderungen, was Lehrkräfte tun sollten. Und viele Lehrer sind in Situationen gefangen, in denen ihre Aufgabe dadurch bestimmt wird, dass sie den Schülern immer nur Punkte geben müssen, sie bewerten müssen. Und das hat nicht viel mit Erziehung zu tun. Wenn man die Erziehung sich so anschaut, in dieser existenziellen Art und Weise, ist die Arbeit der Pädagogen, der Lehrer, sieht dann auch anders aus. Und wie andere Dinge werden nun wichtig. Und ich möchte hier nur kurz drei Dimensionen zeigen. Wir müssen anerkennen, dass die Arbeit der Lehrenden interruptiv ist, dass Spannung erzeugt werden muss und es muss auch ein gewisses Durchhalten haben. Und warum ist die Arbeit von Lehrern interruptiv? Denn die Dinge, mit denen wir uns befassen und diese Unterschieden zwischen den Nicht-Erwachsenen und den Erwachsenen ist die Unterbrechung von Wünschen, nicht nur Wünsche hinsichtlich der Welt außerhalb von uns, sondern auch Wünsche, die uns selbst betreffen. So wie wir andere unterbrechen in der Art und Weise, wie sie mit sich selbst sind. Und das führt uns zur Diskussion. Die Aufgabe der Erziehung ist letztendlich auch die Unterbrechung der Identität, des Wunsches nach einer reinen Identität, um das genau zu sagen. So kann man über die Erziehungsarbeit sprechen, gerichtet auf die Existenz in der Welt. Und häufig spreche ich lieber als eine weltzentrierte Erziehung, was etwas anderes ist als die kinderzentrierte oder curriculumzentrierte Erziehung oder Bildung dasteht. Das ist die Frage, die Schüler hinzurichten auf die Welt. Man versucht damit auch die Schüler in diesen Zwischenraum zu bewegen. Das bedeutet, dass diese Erziehung ein sehr schwieriger Prozess ist. Also die Werbung, die sagt, komm an unsere Universität und dann wird das Leben für dich ganz einfach. Und das zeigt, dass man dort keine Bildung bekommt oder dass die Werbung nicht das sagt, was wirklich geschehen sollte. Wenn die Arbeit ist, der nächsten Generation zu helfen, ihre Wünsche zu sehen und sie zu erfüllen und herauszufinden, was man mit diesen Wünschen macht, dann muss die Erziehung zuerst, braucht sie erst einmal Zeit, das zu tun, sondern sie muss auch entsprechende Formen bieten und einen Raum bieten, wo das getan werden kann. Also gegen die Vorstellung, dass die schnellste Bildung die beste ist. Ich sehe das sehr häufig. Das ist, nein, hier argumentieren wir für eine Erziehung, die entschleunigt und die Raum und Formen bietet, um das zu tun. Und die Schule kann ein Ort für dieses Entschleunigen sein und statt mit der Geschwindigkeit der Gesellschaft mitzulaufen. Und wenn man das tut, dann bedeutet das, dass diese Schule, dieser Erziehungsraum ein Raum des Übens wird, zum Ausprobieren, unsere Wünschen zu begegnen und sie auszuprobieren. Der eine Wunsch wächst, der andere kleiner wird. Das ist schwierige und harte Arbeit. Wenn wir hier versuchen wollen, unsere Schüler hinzubringen oder zu halten, dann haben wir auch die Verantwortung als Pädagogen, ihnen zu helfen, dort zu bleiben. Und dieses englische Wort Sustenance gefällt mir hier. Diese Unterstützung, das Versorgen ist hier ganz wichtig. Und weil in vielen Bildungssettings sehen wir diese Spannung zwischen der kurzfristigen Perspektive und der längerfristigen Perspektive. Und häufig ist das, was Schüler antreffen, ist sehr schwierig kurzfristig, aber hilfreich in längerfristig. Wir kommen noch mal darauf verrückt, aber das ist zurück. Aber das ist ein Grund, warum, wenn Schüler Schwierigkeiten antreffen, sollte man nicht versuchen, diese Schwierigkeiten wegzunehmen, sondern immer fragen, was ist die kurzfristige und was ist die langfristige Perspektive? Das bedeutet jedoch nicht, dass die Schule ein therapeutischer Raum wird, vor allen Dingen nicht psychotherapeutisch wird. Ich möchte unterstreichen, dass das Curriculum immer noch sehr, sehr wichtig ist, vielleicht auch immer wichtiger wird, aber nicht wegen des Wissens oder der Fertigkeiten, die internalisiert gelernt werden müssen, sondern weil das Curriculums eine Möglichkeit gibt, mit der Welt zu begegnen und selbst zu treffen in Beziehung zur Welt. Also für die Mathematiklehrer hier im Raum, wenn es welche gibt, möchte ich die Frage werfen: Was macht Mathematik? Was bietet Mathematik an, um die Welt zu begegnen? In der Sprache, in der Geografie, in Kunst, im Gartenbau. Und ich finde Gartenarbeit in den Schulen ganz toll. Und ich bin großer Fan dessen, denn ich glaube, die ganze Bildung ist so kognitiv geworden. Es geschieht alles im Kopf. Also Mathematik, Sprache, Geografie und Geschichte, da ist das auch okay, da kann man das machen. Aber das Gute bei der Gartenarbeit ist, wenn man zum Beispiel eine Pflanze hat, dass man so hart nachdenken kann über diese Pflanze, wie man möchte, aber die Pflanze wird nicht schneller wachsen aus diesem Grund. Und in der Erfahrung der Gartenarbeit, dann kommt man in Kontakt mit einer Realität, die die eigene Zeit braucht. Und die eigene Beziehung ändert sich dadurch. Und das sollte deswegen Teil des Curriculums sein. Und ich würde daraus folgend dann auch sagen, und das ist mein vorletzter Punkt, und dann komme ich nochmal auf die Demokratie zurück. Wenn das die erzieherische Arbeit ist, dann ist das die Arbeit zu entschleunigen in der Begegnung mit der Welt, mit sich selbst, in der Beziehung zur Welt. Und das ist heute sehr, sehr schwierig zu erreichen in einer Gesellschaft, die so schnell wie möglich wachsen möchte und nur daran interessiert ist, welche Begierde wir haben, aber nicht an dieser schwierigen Frage, was wir mit unseren Wünschen, unserer Begierde machen. Und für mich ist das ein wichtiger Grund, warum morgen wir die Schule brauchen. Und ich denke, wir sollten sehr vorsichtig sein, nicht die Bedeutung der Schulen verteidigen, indem wir sie als Lernort bezeichnen. Und der Grund hier ist, dass ich davon überzeugt bin, dass das meiste, was unter dem Titel Lernen passiert, in 10 Jahren sehr viel schneller und effektiver online gemacht werden kann. Google hat schon Pläne davon. Pearsons hat die Pläne dafür schon in der Schublade und sie verdienen sehr viel Geld damit. Aber wenn wir denken, dass die Aufgabe der Schulen allein das Lernen sein, aber lernen kann man überall. Aber einen Ort zu haben in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, wo wir mit schwierigen Fragen konfrontiert werden, die Dinge, nach denen wir nicht gesucht haben oder Dinge, die wir nicht mal wussten, dass wir sie suchen könnten, das ist ein wichtiger Grund, immer noch dafür, eine Schule zu haben, als ein Ort, der entschleunigt, der eine andere Logik hat, als die Logik außerhalb. Also, wir brauchen stärkere Grenzen, ein Ort, um dieses Erwachsensein zu praktizieren. Und es gibt hier ein fantastisches Zitat von Samuel Beckett, wo er sagte, es ist zu versuchen, zu scheitern, es wieder zu versuchen und dann besser zu scheitern. Denn wir werden niemals Perfektion erreichen, aber man muss immer weitermachen, zu versuchen, in dieser Art und Weise erwachsen in der Welt zu agieren. Und ich hoffe, dass ich die Zeit nicht zu sehr überspanne. Was nun mit der Demokratie? Das, was ich hier argumentieren möchte, ist nämlich, dass die Art und Weise, in der ich die Bildungsfrage hier vorgestellt habe, die Erziehungsfrage, nämlich die Frage, in der Welt zu existieren, in einer erwachsenen Art und Weise, also nicht nur den eigenen Wünschen hinterherzurennen, ist auch eine demokratische Frage. Aber wir müssen dann sehr vorsichtig sein, dass wir hier nicht Demokratie mit dem Willen der Mehrheit verwechseln. Und ich habe das bei Hannah Arendt gefunden, aber John Adams, der zweite Präsident der Vereinigten Staaten, hat das auch schon gesagt. Demokratie ist etwas anderes als das, was er die Tyrannie der Mehrheit nennt. Es ist nicht die Frage der Stimmenzählen. Und hier ist das das Problem heutzutage des Populismus. Man denkt, dass Demokratie nur ein reines Zusammenzählen der artikulierten Wünsche der Menschen sei. Die wahre Herausforderung oder der Wert der Demokratie ist, dass wir unsere Wünsche auf den Tisch legen und dann sehen, welche unserer individuellen Wünsche und besonderen Wünsche kollektiv getragen werden können. Also in der Demokratie geht es um die Transformation der individuellen Wünsche in das, was kollektiv wünschenswert ist. Und das ist ein schwieriger Prozess, in dem unsere Wünsche wirklich in einen Dialog gebracht werden müssen. Und wir tun das mit Referenz zu einigen sehr wichtigen Werten: Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Und das macht aus der Demokratie etwas sehr Komplexes. Also man könnte natürlich sagen, dass es bedeutet, dass wir uns jetzt hier mit der politischen Philosophie befassen müssen, um zu verstehen, was Demokratie ist. Aber ich nutze eine andere Quelle, denn das ist die Hauptbotschaft der Demokratie, was die Rolling Stones sangen. In einer Demokratie kann man nicht immer das bekommen, was man will. You can't always get what you want. Und daher, in einer demokratischen Gesellschaft brauchen wir Orte, an denen wir diese frustrierende Erfahrung machen und nicht sofort explodieren, weil wir frustriert sind, sondern den Raum und die Zeit bekommen und Formen lernen, um die Begegnung mit dieser fundamentalen Schwierigkeit des Lebens umzugehen. Und warum ist nun diese Erziehungsarbeit, die mit einer demokratischen Zukunft zu tun hat, warum ist das eine riskante Arbeit und warum ist dieses Risikos aber wert, ein schönes Risiko? Teilweise, weil, wie ich sagte, die Bildung ein offener Prozess ist, eine Begegnung zwischen Menschen darstellt, nicht zwischen Robotern. Aber wenn man sich einige Politik mal genau anschaut, dann würden sie gerne aus Schulen Roboter machen, in denen alle entsprechend der Skripte agieren und dann bekommt man etwas, was völlig vorhersagbar ist und das tötet Erziehung und Bildung. Aber es ist auch ein Risiko, weil das, was hier bei der Erziehung auf dem Spiel steht, ist die Freiheit jedes einzelnen Menschen. In der Erziehung als Pädagogen begegnen wir den Schülern als freie Subjekte, nicht als Objekte und die einfach nur da sind, um etwas zu lernen. Diese Freiheit, und das ist meine Botschaft, sollte nicht als neoliberale Freiheit verstanden werden, die Freiheit, das zu tun, was man tun will, die Freiheit des Shoppings. Es ist eine erwachsene Freiheit, in der unsere Wünsche in der Perspektive der Welt stehen, in der wir unser Leben leben können. Und das ist in einer demokratischen Gesellschaft ganz zentral. Eine demokratische Gesellschaft gibt Freiheit allen Bürgern und viele Menschen sagen, okay, das ist okay, ich bekomme Freiheit, das ist das Paket, das ich kaufe und sie vergessen aber das, dass sie eine demokratische Gesellschaft, die von den Bürgern fordert, diese Freiheit in einer erwachsenen Art und Weise zu nutzen. Nun eine kurze Zusammenfassung. Morgen braucht Erziehung nicht nur Lernen, denn Lernen ist überall möglich. Eine Erziehung, die diese Aufgabe der Menschen bewältigt und die Aufgabe der Pädagogen ist, wir müssen den Wunsch in der neuen Generation erwecken, in dieser Welt zu sein, in dieser ganz besonderen erwachsenen Art und Weise. Und deswegen würde ich sagen, dass wir darüber hinausgehen, dass die Bildung Kind oder Schule oder Curriculum zentriert sein sollte. Wir sollten Erziehung als weltzentriert sein. Und was auf dem Spiel steht, ist, wie wir es schaffen, zusammenzuleben in der Welt, aber nicht im Zentrum der Welt. Und deswegen denke ich, dass morgen die Schule noch braucht als besonderer Ort, der nicht der gleiche ist wie die Gesellschaft, der herausgenommen ist. Und das bedeutet freie Zeit, nämlich genau die Zeit, die wir als Gesellschaft der nächsten Generation geben, um herauszufinden, was es bedeutet, in der Welt zusammenzuleben. Und für mich wäre das sollte das Ziel der Schulen von morgen sein. Vielen Dank. Thank you.